Günther kommt spät abends nach Hause, aber es ist niemand da, mit dem er sprechen könnte. Er kocht sich nichts Aufwendiges, das lohnt sich sowieso nicht für ihn selbst. Und während dem Essen schaut er sich irgendwelche Videos im Internet an. Er sehnt sich eigentlich nach Geborgenheit, nach einer Umarmung, nach jemand, der ihn mal streichelt und ihm zuhört. Sabine sehnt sich nach jemandem, der etwas Schwung in ihr Leben bringt, der begeistert vom Leben ist, der sie aus ihren depressiven Tagträumen reißt, immer wiederkehrende Sorgen und Ängste endlich mal durchbricht. Sie sehnt sich nach jemandem, der nicht zuhört, weil er es bezahlt bekommt, sondern der zuhört, weil er sich wirklich für sie interessiert. Sie sehnt sich nach einem Menschen oder auch mehreren Menschen, die sie verstehen wollen, die bereit sind, sich ganz auf sie zu konzentrieren. Ralf sehnt sich nach Verantwortung. Sein Leben scheint ihm so sinnlos. Er fragt sich manchmal, für was er überhaupt noch lebt. Kinder hat er sowieso keine, was er arbeitet, werden andere haben. Und viel zum Leben braucht er auch nicht. Günther, Sabine und Ralf sind einsam, alleine. Aber nicht die allein, das Alleinsein, das man gut findet oder das man braucht als Auszeit, sondern eine Einsamkeit, die davon herrührt, nicht erkannt zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden, nicht gebraucht zu werden, nicht relevant zu sein, nicht würdig zu sein, abgelehnt zu werden, nicht zum inneren Kreis zu gehören, nicht gesehen zu werden, nicht wichtig zu sein, keine Rolle zu spielen, übergangen und vergessen zu sein. Aber Moment mal, so war das doch nicht gedacht. Hat Gott den Menschen nicht mit einem ganz anderen Ziel und zu etwas ganz anderem geschaffen? Ganz am Anfang in der Bibel steht es doch schon anders. Ich behaupte, der Mensch ist zu tiefer, inniger und erfüllender Gemeinschaft geschaffen. Bei der Erschaffung des Menschen ganz am Anfang, da sagt Gott, dass er den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Es wurde schon viel darüber nachgedacht, was diese Ebenbildlichkeit jetzt konkret heißt. Aber einer dieser Aspekte der Ebenbildlichkeit Gottes ist der, dass der Mensch zu Beziehungen fähig ist und sie braucht und darin auflebt. Und das ist ganz in Analogie zu Gott. Die verschiedenen Personen der Gottheit stehen miteinander in Kommunikation. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist stehen miteinander in liebevoller, stetigem Austausch. Sie sind einander hingegeben und lieben sich. Und wenn Gott die Menschen geschaffen hat, um in seinem Bild zu sein, das ihm gleich sei, dann geht es darum, dass der Mensch auch in liebevoller Beziehung zu Gott und in liebevoller Beziehung zu dem Nächsten stehen soll. Es ist sogar so, dass ein Mensch alleine quasi diese Gottes-Ebenbildlichkeit gar nicht ganz abbilden kann. Es braucht die Menschen gemeinsam untereinander, damit sie dieses liebende Miteinander, wie die Personen der Gottheit liebevoll untereinander sind, abbilden kann. Zuerst wurde ja Adam geschaffen. Und dann hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und hat dem Adam die Eva geschaffen. So haben sie zusammen die erste Ehe geführt und waren gemeinsam die erste Familie. Und so war Ehe und Familie eigentlich immer schon etwas, was diese Einsamkeit, die durch den Sündenfall und durch die Trennung mit Gott in die Welt hineingekommen ist, lindern kann. Und wieder zu dem, oder die von Gott extra in diese Welt hinein designt worden ist. Weil es gut ist, weil es ihm und seiner Natur entspricht. Und so ist ein ganz fundamentaler Grund zu heiraten zum Beispiel, dass es die Ehe das Potenzial hat, die Einsamkeit zu beenden. Es gibt jemand, der da ist, wenn man nach Hause kommt. Es gibt jemand, der einen gut kennt und einen idealerweise auch so annimmt, wie man ist. Auch in der Familie ist es so. Ich habe 4 Geschwister und ehrlich gesagt, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum manche lieber ein Einzelkind gewesen wären. Da hat man Leute, mit denen man spielen kann, mit denen man musizieren kann, die man umarmen kann, mit denen man diskutieren kann, mit denen man sich streiten kann, mit denen man lernen muss, Kompromisse auszuhandeln. Menschen, mit denen man gemeinsam etwas arbeitet, gemeinsam Ausflüge macht, gemeinsam das Leben teilt, gemeinsam wächst, gemeinsam leidet, gemeinsam älter wird. Natürlich ist es so, dass es in der Ehe und auch in der Familie nicht immer nach diesem Idealbild hergeht. Das würde bedeuten, dass der Teufel keinen Einfluss hat. Es ist nicht so. Die Bibel berichtet eigentlich von keiner einzigen so richtig ganz intakten, idealen Familie. Sie zeigt uns natürlich, wie sie sein sollte. Das waren Ehe und Familie als gemeinschaftsstiftende Institutionen. Und jetzt komme ich zur Gemeinde als gemeinschaftsstiftende Institution. Die Predigt heißt ja Gemeinde, Gottes Weg aus der Einsamkeit. Es gibt mindestens einen anglikanischen Pfarrer, der sowohl homosexuell empfindet, als auch evangelikaler Christ ist. Er heißt Ed Shaw und hat ein Buch geschrieben. Auf Deutsch heißt es Vertrautheit wagen. Und der englische Titel heißt wörtlich übersetzt das Plausibilitätsproblem. Und darin sagt er, dass er als jemand, der homosexuell empfindet, von vielen Menschen den Tipp bekommt, dass er doch seine Einsamkeit dadurch beenden soll, dass er eine Beziehung mit einem anderen Mann eingeht. Aber manche sagen so, er soll dann Kinder adoptieren hinterher, er wäre bestimmt ein guter Vater, aber er sagt, nein, das mache ich nicht. Das entspricht nicht Gottes Ordnung, das kann gar nicht gut und richtig sein und da kann gar nicht Gottes Segen darauf liegen. Aber das bedeutet, dass er mit seiner Einsamkeit alleine bleibt. Aber er kann sie nicht dadurch beenden, dass er eine Ehe führt und Familie hat. Nicht alle Fälle sind so spektakulär wie dieser. Manche wollten in der besagten Zeit nicht heiraten, andere würden gerne heiraten, aber es hat sie nie jemand gefragt. Andere finden keinen Partner. Andere sind geschieden, sind aus anderen Gründen aus ihrem sozialen Netzwerk rausgefallen. Viele sind im Alter einsam. Die Eltern sind gestorben, der Partner ist gestorben, die Kinder und Enkel sind weit weg. Oder man kümmert sich nicht um sie, oder sie kümmern sich nicht um einen, oder man ist zerstritten. Ja, und dieser anglikanische Pfarrer sagt, genau für solche Leute ist die Gemeinde da. Die Gemeinde ist die eigentliche neue Familie der Christen. Im Neuen Testament wird die Gemeinde immer wieder mit den Begriffen der Familie beschrieben. Paulus nennt die Korinther seine geistlichen Kinder und bezeichnet sich als ihren geistlichen Vater. Der Apostel Johannes schreibt seine Briefe an seine geliebten Kinder. Und der Paulus schreibt dem Timotheus, wie er den Leuten in seiner Gemeinde umgehen soll. Das steht in 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2. Da heißt es, einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Die jüngeren Männer wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren wie Schwestern mit allem Anstand. Er benutzt da alle diese Begriffe. Vater, Mutter, Schwester, Bruder. Und zeigt damit, die Gemeinde ist eine Familie. Jesus wird mal von seinen Verwandten besucht und die Leute sagen ihm, ja, da steht deine Mutter und deine Geschwister sind draußen. Und er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Es sind die, die meinen Willen tun. Es sind die, die eben zu dieser neuen Familie gehören. Petrus fragt Jesus einmal, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Und Jesus sagt dann, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen oder sich sie versagt, weil er eben wie der Ed Shaw das nicht kann. der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Der es nicht vielfach empfange in dieser Zeit. Das ist eine Verheißung von Jesus, die von uns realisiert werden will. Die Gemeinde soll ein Beziehungsnetzwerk sein, in dem sich die Menschen gegenseitig so sehr lieben, dass es geradezu das Erkennungsmerkmal dieser ganzen Gruppe wird, dass sie sich so lieben. Johannes 13, Vers 34 und 35 kennt ihr auch bestimmt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe also gezeigt, der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Gott hat ihn als sein Ebenbild gemacht. Es ist, Gott hat die Ehe geschaffen und die Familie, aber er hat auch die Gemeinde eingesetzt im Neuen Testament. Damit alle Menschen Gemeinschaft erleben können und gemeinsam Gott abbilden können und in der Bestimmung leben können, die sie haben. Hier auf dieser Welt. Wir sind erlöst, nicht nur dazu im Himmel zu sein, sondern auch dazu hier auf der Erde Gottes Liebe der Welt zu verkünden, seine Herrlichkeit deutlich zu machen und Gott auf der Erde zu repräsentieren und zu loben. Zweitens, der Mensch ist zur Gemeinschaft erlöst. Auch Menschen ohne Gott erleben viele und gute Gemeinschaft. Sie können auch intime und erfüllte Beziehungen haben, aber das ist ein Teil der allgemeinen Gnade Gottes, die Gott allen Menschen gibt, so wie er regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Aber wir verfehlen alle mannigfaltig darin, wirklich in unsere Bestimmung zu leben, so in Beziehung zueinander zu stehen, wie die Personen der Gottheit untereinander in Beziehung stehen. Es gibt so viele zerbrochene Beziehungen, eine so hohe Scheidungsrate, so viele Selbstmorde, so viele Missbrauchsfälle, so viele Leute mit psychischen Krankheiten und es nur durch die härtesten Sachen. Jesus wurde einsam für uns, damit wir durch seine Einsamkeit Gemeinschaft haben können. Das steht nicht in der Bibel, aber ich sage das jetzt in Analogie. Jesus ist für uns am Kreuz ganz einsam geworden. So einsam, dass er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat was von diesem Zorn und von dem abgeschnitten Sein gespürt, das außerhalb der Gemeinschaft mit Gott ist. Und als Christen glauben wir, dass wir durch die Erlösung die Vergebung der Sünden und das ewige Leben haben. Aber wir glauben auch, und das ist eine ganz großartige Auswirkung der Erlösung, dass Gott selbst kommt und Wohnung bei uns nimmt. Jesus sagt, als er den Heiligen Geist ankündigt, in Johannes 14, Vers 8, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Als Waisen, nicht als Einsame, nicht als Vater- und Mutterlose, sondern als solchen, denen ich Gemeinschaft gebe. Er sagt weiter, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Johannes 14, 23. Dieses Wohnung nehmen, das ist was ganz Krasses. Das, was das Potenzial hat, wenn sich unsere äußeren Beziehungen zunächst überhaupt nicht ändern, diese Einsamkeit zu ändern. Johannes 17, da wo Jesus das hohenpriesterliche Gebet spricht, da sagt er was ganz Außergewöhnliches. Er bittet, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sehen. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Gott beendet unsere Einsamkeit also dadurch, dass er uns hineinnimmt in die Gemeinschaft mit sich. Er sagt, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Das ist diese Beziehung der Trinität untereinander, der einzelnen Personen. So sollen auch sie in uns sein. In Christus lebt Gott in uns, liebt Gott uns so, wie Gott Christus liebt. Das finde ich spektakulär. In Christus werden wir also von solchen, die nicht erkannt und nicht beachtet und nicht wertgeschätzt worden sind, zu solchen, die einen neuen Namen tragen, zu solchen, die wertvoll in Gottes Augen sind, zu solchen, auf die Gottes Auge immer Acht hat und guckt, dass ihnen nichts passiert. Wir werden von solchen, die nicht gebraucht sind und nicht relevant sind, nicht würdig waren, zu solchen, die von Gott gebraucht werden, um seine Liebe in die Welt zu tragen, die einen Unterschied machen, die Gott verherrlichen, die würdig sind, um seines Namens willen zu leiden. Wir werden von solchen, die nicht zum inneren Kreis gehören, zu solchen, die an der Liebe, die die Personen der Gottheit untereinander haben, teilhaben. Einen noch innereren Kreis gibt's nicht. Wir werden von solchen, die keine Rolle spielen, übergangen und vergessen sind, zu solchen, die als Bürger des neuen Jerusalems gelistet sind und zu solchen, die das Privileg haben, im Buch des Lebens aufgezeichnet zu sein. Wenn ich in Christus angenommen bin, dann kann ich es aushalten, dass andere mich nicht annehmen. Meine Identität liegt nicht darin, dass andere mich registrieren, sondern ich weiß, dass Gott mich registriert. David sagt in Psalm 27, ich glaube Vers 10, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Wenn ich in die Gemeinschaft mit Gott gekommen bin und Gott in meinem Herzen wohnt, dann gibt es keinen Ort auf der Welt mehr, an dem ich einsam bleiben muss, an dem ich einsam bin. Jetzt konkrete Schritte, wie wir uns auf den Weg aus der Einsamkeit machen können. Ein erster Tipp dazu ist, andere um Hilfe bitten. Ich denke, es ist eine gute und zielführende und sinnvolle Strategie, andere ganz konkret darum zu bitten, Handlungen der Liebe und der Annahme und der Geborgenheit zu tun. Ich kenne eine, deren langjähriger Freund hat Schluss gemacht. Sie leidet immer wieder unter diesem Gefühl und braucht jemanden, der ihr ein bisschen Nähe und Gemeinschaft gibt, dass sie auch diese Krise verdauen kann. Aber sie ist schlau. Sie hat gesagt, ich weiß drei Leute, die kann ich, wenn ich die anrufe, die nehmen eigentlich immer ab. Und wenn ich der eine abnimmt, dann nimmt halt der andere ab. Und wenn ich wirklich in meinem Kummer zu versinken drohe, dann probiere ich diese drei Nummern aus und rufe einen von denen an, um mit ihnen zu sprechen. Und manchmal hilft es denen auf der anderen Seite der Leitung auch. Und dieser anglikanische Pastor, der homosexuell empfindet, der hat auch gesagt, hat auch ein bisschen beschrieben, wie er das macht. Er sagt hier auf Seite 60 in diesem Buch, ich komme bei einem Treffen in der Gemeinde an und umarme meine Tante, ehrenhalber Ruth. Sie ist gerade 70 geworden. Sie ist ebenfalls Single und wir haben darüber geredet, wie wir beide physische Zuneigung vermissen. Und auf diese Weise geben wir uns nun etwas davon. Er beschreibt dann weiter, er sagt, am Dienstag geht er zu einer Familie babysitten und spielt mit den Kindern, die sind jedes Mal ganz aufgekratzt und danach isst er zu Abend mit den Eltern. Mittwoch trifft er sich mit jemandem anderen und redet mit denen. Er hat Leute, bei denen er wirklich weiß, wie es bei denen familiär, finanziell und glaubensmäßig aussieht. Natürlich kann man mit irgendjemandem ein bisschen reden, aber diese tiefe Gemeinschaft, die kommt nur da, wo man bereit ist, den anderen ein echter Freund zu sein. Er schreibt, ein anderes Ehepaar lädt mich in den Urlaub ein. Ihr Haus steht mir immer offen. David und Cholzner haben nach den letzten Hochrechnungen rund 400 Essen für mich gekocht. Und ihrer Tochter habe ich irgend so einen schönen Roman, den ich eigentlich immer meinen Kindern vorgelesen. Er schreibt von Leuten, mit denen er bestimmte Fernsehserien teilt, die gleiche Musik mag. Auch Leute, die er abends um 10 Uhr anrufen kann. Und er schreibt dankbar, wie er die Gemeinde so als eine Familie erlebt hat, dass da, wo er das letzte Mal krank war, er eigentlich richtig Logistik brauchte, um alle diese Hilfsangebote, die er da so hatte, zu koordinieren. Und er sagt, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Diese Familie, diese Gemeindefamilie, die stärkt Singles und Ehepaare. Sie erlaubt sie, ihnen in einem Umfeld aufzuwachsen, wo sie nicht nur zwei oder vielleicht auch bloß ein Elternpaar haben, sondern wo mehrere sich diese Elternrolle teilen und mit erziehen, mit Ansprechpartner sein können, mit Vorbild sind, mit den Glauben plausibel machen, mit bereit sind zuzuhören. Ja. Und er sagt, diese Tatsache, dass ich diese Gemeindefamilie erlebe, die macht es mir möglich, das durchzuhalten. Natürlich ist es immer noch schwer für ihn, nicht verheiratet zu sein und das sich nicht zu können. Aber diese göttliche Wahrheit wird dadurch plausibel. Es ist glaubwürdig, so zu leben, trotzdem, weil es diese Liebe untereinander gibt in der Gemeinde. Anderen ein wahrer Freund zu sein und andere hingegeben zu lieben, das ist der Weg aus der Einsamkeit für beide Seiten. Ich habe mir überlegt, soll ich jetzt, nachdem ich diese Einsamkeit geschildert habe, eben allen die sich eigentlich nicht einsam fühlen, sagen, schaut auf die, die einsam sind. Und das will ich sagen. Und das finde ich auch gut. Aber ich glaube, die Einsamkeit zu beenden, das ist was, das von beiden Seiten hergeht. Es gibt ja nicht umsonst diesen Witz, wo einer zur Kirche geht und sagt, er will jetzt unbedingt eingeladen werden. Und dann kommt er noch ein letztes Mal und es lädt ihn tatsächlich jemand ein. Und nachher, als sie beim Essen sitzen, fragt er, und wie lange gehst du schon in diese Gemeinde? Und der den einen eingeladen hat, sagt, ich bin zum ersten Mal da. Aber der hat eben begriffen, dass der Ausweg aus der Einsamkeit nicht immer nur von den anderen kommen muss, sondern dass ich selber oft auch meinen Teil dazu beitragen kann. Ich glaube, dass ausgestattet und gefüllt mit der göttlichen Liebe jeder geben kann. Es gibt die Liebe von Behinderten mit Down-Syndrom, die ist so herzlich, so tiefgehend, dass sie wirklich von Herzen gut tut. Die können was geben. Ein Prinzip auf dem Weg aus der Einsamkeit ist es also, von einer Haltung des Anspruchs zu einer Haltung des Zuspruchs zu kommen. Von einem Lebensmuster des Forderns zu einem Lebensmuster des Gebens. Von Handlungen, die aus Angst, Neid, Zorn und Stolz motiviert sind, zu Handlungen, die aus Liebe, Friede, Güte und auch Demut motiviert sind. Um die Einsamkeit zu beenden, ist es natürlich gut, ganz konkret andere Leute zu bitten, einem Gemeinschaft zu geben. Aber langfristig und nach Gottes Plan wird die Einsamkeit so beendet, indem ich mich anderen zuwende, mich nicht zuerst um mich selber drehe, mich nicht selber beweine und heule, nicht an anderen rumnörgle. Also der sicherste Weg, absolut einsam zu sein, ist faul herumnörgeln, meckern, kritisieren, dem Neid Ausdruck verleihen und von jedem, der herkommt, irgendwas zu fordern. Und der sicherste Weg, wirkliche Gemeinschaft zu erleben, vielleicht nicht gleich, nicht bei allen, es funktioniert auch nicht immer, aber aufs Ganze gesehen schon, ist andere hingebungsvoll zu lieben. Wo ich mich anderen hingebe, ihnen ein Freund versuche zu sein, das Gute für sie suche, da stellt sich in der Regel die gute Gemeinschaft, auch die tiefe Gemeinschaft, als ein sehr erfreuliches Nebenprodukt mit ein. Und in dieser Hinsicht sind mir auch diese ganzen Stellen in den Briefen, ob das nun Römer 12 ist oder Philipper 2 oder Epheser 4 und so weiter, wertvoll geworden. Ich will mal exemplarisch Philipper 2, Vers 1 bis 5 vorlesen, weil da davon die Rede ist, wie dieses wirklich anderen ein Freund sein denn aussieht. Philipper 2, Vers 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Jetzt kommt's, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch ist eingeflickt auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ganz konkrete Schritte auf dem Weg aus der Einsamkeit können sein, zum Beispiel andere zum Essen einzuladen, gemeinsam ein Projekt anzugehen oder wenn man jetzt nicht mehr so viel Energie hat, es gibt auch viele ältere Leute, sich zum Stricken treffen. Die Mission am Nil, die hat ein Krankenhaus, wo es viele neugeborene Kinder gibt, die nichts, die so arm sind wie ihre Eltern auch. Und wenn die dann ein neues Kleid oder eine Hose geschenkt bekommen, das ist was sehr Schönes. Man kann sich auch zum Altersturnen anmelden, in den Angelclub eintreten und dort das Evangelium verkünden. Neben dem, andere zu bitten, andere hingebungsvoll zu lieben und ihnen ein Freund zu sein, ist, glaube ich, eine verbindliche Teilnahme an den Veranstaltungen der Gemeinde auch was da sehr hilft. Der Schlüssel zu guten Beziehungen und langfristigen ist Verbindlichkeit. Der Hauskreis ist vielleicht nicht jedes Mal das Spannendste. Aber wenn man immer hingeht, dann ist man auch dann dabei, wenn die Sternstunde kommt und es richtig gut ist. Wenn man immer hingeht, dann trifft man bei einem Mal vielleicht den, mit dem man besprechen kann über ein Problem, das ihn aktuell plagt. Und wo man wirklich Hilfe finden kann. Und das Gute an der christlichen Gemeinschaft untereinander ist eben das, dass sie nicht nur auf sich selbst verwiesen ist, dass die Hilfe nicht nur darin besteht, zu sagen, ja, ich verstehe dich, sondern dass die Hilfe darin besteht, gemeinsam zu Gott zu gehen. Wie viele Gespräche mit Freunden haben bei mir schon so geendet, dass wir zum Schluss gemeinsam gebetet haben. Und wir unseren Anker wieder dort legen konnten, wo er wirklich hält. Stolpersteine auf dem Weg aus der Einsamkeit sind, dass man nicht das perfekte Bild von einem wahren kann. Es kann passieren, dass andere wirklich gute Argumente für ihre Ansichten haben und man sich korrigieren muss. Aber das will man in seinem Stolz und in seiner Verbohrtheit vielleicht gar nicht. Also spricht man nicht mit Leuten, dann kommt man schon nicht in die Gefahr. Es passieren, das kann ich aus Erfahrung sagen, es passieren Missgeschicke, man verpasst Termine, der Tank des Autos geht mitten auf der Straße leer, es gibt nicht genügend Gesangbücher, das Essen reicht nicht, es gibt peinliche Schweigeminuten, aber das alles lohnt sich. Es führt dazu, dass man sich gegenseitig demütigt und es führt eben zu echter Gemeinschaft. Ja, ich wünsche dir wirklich, die Angst vor Ablehnung und die Angst vor Bindung zu überwinden, um in Gemeinschaft einzugehen. Vielleicht denken sich manche im Stillen, was hält er denn für eine Lebenshilfe-Predigt? Wir sollen doch, wie soll man sagen, über die hohen Prinzipien des Gemeindebaus, über die Natur Gottes und so weiter predigen. Aber ich konnte euch vielleicht zeigen, dass das zusammenhängt, dass das eine das andere nicht ausschließt, dass es auch eine Predigt über die Eigenschaften Gottes war, dass es auch eine Predigt über Gemeindebau war und dass ich das faszinierend finde. Gott hat die Gemeinde nicht gemacht, um uns irgendwas überzustülpen, irgendeine Struktur zu machen, die da nicht passt, sondern die Gemeinde ist dazu da, uns wirklich in unseren Bedürfnissen zu helfen, uns wirklich dahin zu bringen, in dem zu leben, wozu uns er geschaffen hat, dazu in allem Leiden, in aller Unvollkommenheit zu blühen und zu grünen. Das Ende meiner Predigt ist der letzte Punkt, das Ende aller Einsamkeit. Essen ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Erlebens von Gemeinschaft, deshalb ist Gastfreundschaft ja eine so coole Sache. Jesus vergleicht das Reich Gottes mehrmals mit einem großen Abendessen, mit einem Festmahl, das der König ausgibt, mit einer Hochzeit sogar. In der Offenbarung ist die Rede von der Hochzeit des Lammes. Und ich kann euch versprechen, egal woher die Einsamkeit in deinem Leben kam, und ob nun selbstverschuldet oder nicht, oder weiß was ich und immer, im Himmel ist sie abgetan. Die Gemeinschaft mit Gott, die kann bei aller Genialität, bei aller guten Gemeinschaft, bei aller Ekstase oder was man auch sonst noch haben will, hier nur stückweise erlebt werden. Bei allem Frieden. Im Himmel aber, dort wird sie leiblich sein, vollständig sein, ungetrübt und ununterbrochen. Ich sage euch, darauf freue ich mich schon. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns gemacht hast nach deinem Bild. Ich danke dir für die vielen guten Ordnungen, die in deiner Schöpfung sind. Ich danke dir für so vieles, wo Menschen etwas von guter Beziehung und Gemeinschaft erleben dürfen. Herr, ich leide und wir leiden daran, dass es nicht so ist, wie es sein sollte, dass so viele Beziehungen zerbrochen sind, dass von dieser echten Gemeinschaft, zu der du uns gedacht hast, oft zu wenig übrig ist. Aber ich danke dir. Wir danken dir für deine Erlösung. Für das, dass du uns wieder möglich machst, in die Gemeinschaft mit dir zu kommen und bei dir zu sein. Und dass du uns möglich machst, anderen zu vergeben und mit ihnen in Gemeinschaft zu leben, so wie du das gedacht hast. Bitte dich, hilf uns, anderen wahre Freunde zu sein. Ich danke dir für so viel Freundschaft, Nähe und Liebe und Gutes, was wir erfahren durften. Ich bitte dich, dass wir auch als Gemeinde darin wachsen können und so Zeugnis davon ablegen, wie gut du bist und wie sehr deine Schöpfung gut ist und wie sehr dein Erlösungswerk vollendet, verändert. Und ich danke dir für die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, für die Hoffnung der zukünftigen Gemeinschaft, die du geben wirst. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, aber das sagt